Anstoß, der Fußball-Podcast.
Weißt du was? Ich habe einen Folgentitel.
Jetzt schon?
Jetzt schon?
Wir haben noch kein Wort gewechselt. Also bis auf die wir gerade hier reingehaucht haben ins Mikrofon.
Ich habe jetzt schon einen Folgentitel. Ich steige jetzt hier einfach mal so knall auf Fall ein.
Lass mal hören.
Wenn der Name der Rose Marco ist.
Ja, das ist der Trainer von Borussia Mönchengladbach, der demnächst vielleicht Borussia Dortmund trainieren wird. Willst du darauf hinaus?
Darauf will ich hinaus. Also ich habe es zumindest gehört, dass es da schon so Vor-Agreements geben soll zwischen Marco Rose und Borussia Dortmund. Das wäre ein Ding, ne?
Because Lucien ne va plus.
Nichts geht mehr.
Herzlich willkommen bei Anstoß. Wir sind's. Wieder vereint, nicht so wie letzte Woche. Das war doof, ne? Die technischen Probleme, die wir da hatten. Ich war bei mir zu Hause, du warst hier in deinem Nobelviertel, ja, wo ich jetzt auch wieder bin. Das tut uns echt leid, dass das so zu Ende gegangen ist. Aber manchmal steckt man nicht drin in der Technik und wir schon mal gar nicht. Und deswegen ging die Folge etwas holprig zu Ende. Und diese hier geht gar nicht mal so holprig los. Vielleicht sollten wir noch unsere Namen sagen. Mein Name ist Michael Augustin.
So ist es. Und meiner ist Fabian Wittke. Schau doch mal ganz kurz, ich habe zu deiner Linken dir etwas vorbereitet. Das ist noch nicht unsere Lieblingsrubrik, der eine überrascht den anderen. Es ist nicht das Bier, nach dem du gerade greifst, sondern zu deiner Linken einen kleinen Adventskalender.
Mampf.
Den habe ich von meiner Steuerberaterin geschenkt bekommen. Was hat dein Steuerberater? Natürlich, ich meine, irgendjemand muss ja diese ganzen Arbeitszimmer mit hier Tennisplatz und Carrera-Bahn und Weihnachtsmarkt, muss das ja verwalten. Das macht sie. Sie hat mir das geschenkt und ich habe mir gedacht, so jetzt in der Vorweihnachtszeit, ich esse ja nicht so viel raffinierten Zucker und wenn jemand so richtig raffiniert isst, dann bist du das ja eigentlich.
Ein Rentier.
Und von daher, kannst du dich da gerne bedienen. Ansonsten auch übrigens herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mein Nachbar von unten, die Volljuristen sind mittlerweile nicht nur Juristen, sondern auch voll, weil sie ihren Abschluss geschafft haben. Die mögen das auch sehr gerne. Das ist Lakritz mit Salz und Schokolade umzogen. Also fühl dich herzlich eingeladen. Und für
15 Euro kostet das?
Ja. Wahnsinn, oder?
15 Euro?
Also natürlich auch eine große Box.
Wie viel Gramm sind das hier? Lakritz bei Bülow.
Ja.
Salt and Caramel, 15 Euro. Und jetzt komme ich hier mit meinem kleinen Weihnachtsmann, der ist für dich, obwohl du keine Schokolade isst.
15 Euro oder wie man neuerdings sagt, ein Friseurbesuch.
Übrigens, mein Friseurbesuch kostet 15 Euro.
Ja, sag ich doch. Wenn ihr da draußen noch einen Friseurbesuch habt, noch einen Termin frei habt, ich würde meine PlayStation 5 dagegen tauschen. Das ist ja nicht mehr lang bis zum Lockdown Nummer 2. Wir steigen wirklich schon hier knallhart ein in die Folge.
Also bei mir, ich kann es jetzt schon mal sagen, Lockdown, ja. Natürlich bin auch ich davon betroffen, aber Lockdown, nein. Ich werde vorher nicht mehr zum Friseur gehen. Aber ich möchte dir diesen kleinen Weihnachtsmann, der kleinste Weihnachtsmann der Welt, das ist eben so ein bisschen untergegangen, geben. Der ist schon seit 2 Wochen in meiner Jackentasche. Oh. Wahrscheinlich schmeckt er auch so. Ich habe es beim letzten Mal vergessen, ihn dir zu geben. Und letzte Woche war ich ja, wie wir inzwischen wissen und wie ihr da draußen auch wisst, nicht hier, sondern zu Hause bei mir in meinem Wohnzimmer.
Das war dann sozusagen der Jackdown. Aber du hast ja auch gerade eben schon gesagt, Stichwort Lockdown oder Lockendown. Wenn man sich die Frisur anguckt von Susi Zorc und Jürgen Klopp, dann kommt man eigentlich, wenn man die zusammenpackt, auf die Frisur von
Lucien Favre?
Erdin Tezic.
Ach so, ui. Susi Zorc habe ich immer noch so als Panini-Sticker in den 80ern mit seinem
Terzic
Afro.
Tezic heißt er natürlich, ne?
Mit seinem Afro in Erinnerung, genau. Edin Tezic, über den werden wir auch reden. Also, wer sind wir überhaupt? Wir sind Anstoß, der Podcast, wir sind zwei Fußballreporter und wir sind in dieser schwierigen Phase, in der wir uns ja seit Monaten befinden, die jetzt zum Jahresende noch etwas schwieriger wird und vielleicht auch ein bisschen ja grauer, trister. Wir sind das gesellschaftliche Lötmittel im Lockdown, kann man sagen. Also wir wollen euch ein bisschen erheitern, indem wir heiter bis wolkig über Fußball reden. Und wenn wir über Borussia Dortmund reden, womit wir gleich anfangen wollen, dann ist es eigentlich vorbei mit heiter, ne?
So ist es. Oder wie die BVB-Fans singen, er ist nicht mehr hier. In unserem Revier, er ist endlich weg, hatte doch keinen Zweck, obwohl er ja mit 2,09 einen unfassbaren Punkteschnitt hinterlassen hat.
Ich dachte, das wäre seine Abi-Note gewesen.
Nee, 2,09, das ist das, was er hinterlassen hat, das ist sozusagen das Favre-Erbe. Und,
wie war deine Abi-Note? Weißt du das noch?
Oh, nee, war nicht so gut, bei weitem nicht so gut. Weiß ich, 7 oder so?
Ich weiß es nicht. Ich habe 1,3.
Ist das dein Ernst?
Oder 3,1. Weiß nicht, ich verwechsel das immer. Ich muss nochmal nachgucken, das erzähle ich dann.
Wollen wir hier übrigens mal so ein kleines Ratschen trinken?
Komm, genau. Ich war aber auch lange verletzungsbedingt ausgefallen.
Während
der
Abi-Zeit?
In der 12. Klasse habe ich Monate in der Schule gefehlt. Das ist immer mein Argument. Da bin ich abgesackt wie Schalke in der Tabelle.
Gar nicht schlecht, oder? Oh, jetzt plempert er. Ich stehe hier den ganzen Tag und putze das hier und hier mit Hygiene und wisch das ab und furnier für das gute Holz.
Das tut mir leid. Ich hätte mal so einen Anstoßuntersetzer drunter legen sollen.
Weißt du, wir sind ja nicht bei MML, wo man hier alles raushauen kann, sondern wir sind hier immer noch ein seriöser, schöner, guter Podcast.
Ich kann doch nicht wissen, dass das Bier, das du gerade von deinem Balkon reingeholt hast, so durchgeschüttelt ist. Aber du musstest es ja auch in dem dritten, vierten, fünften, wo sind wir hier, siebten, achten Stock tragen. Wahrscheinlich ist es da so ein bisschen durchschüttelt worden, das gute Ratsherrn.
Ja, so ist das.
Ja, lass uns mal über Borussia Dortmund reden.
Wir müssen über Borussia Dortmund
reden. Favre out.
1-5 gegen Silas Wamangituka.
Das ist der Unterschied zwischen DFB und BVB, ne? Beim DFB darf man aus so einer Klatsche weitermachen, beim BVB nicht. Aber ich glaube auch, dass die Dortmunder im Prinzip seit 2 Jahren oder seit längerer Zeit, seit, ich weiß gar nicht, Lucien Favre wäre ja 2,5 Jahre ungefähr Trainer, im Prinzip suchen die seit 2,5 Jahren nach so einem Schlupfloch, durch das er rausgedrückt, rausgeekelt werden kann. Und dieses 1-5 war natürlich top, um sich von Favre zu trennen. Natürlich war das eine unterirdische Leistung.
Findest du wirklich, dass sie nach so einem Schlupfloch suchen? Weil, ich meine, sie hatten doch in den vergangenen Jahren häufiger schon mal die Gelegenheit, Lucien Favre zu entlassen. Ich meine, der hat jetzt, glaube ich, 2x8 Punkte verspielt, als man die Möglichkeit hatte, deutscher Meister zu werden. Und sah jetzt ja auch nicht immer nur so gut aus und hat jetzt ja nicht immer nur für frischen, vor allen Dingen energetischen Wind gesorgt da an der Außenlinie.
Naja, er ist Zauderer, ja. Zögerer, er ist so dieser verkopfte Fußballfreak, der Professor. Das war er vorher auch schon in Gladbach, in Berlin, in der Schweiz, in Nizza, auf seiner letzten Station vor Borussia Dortmund. Und das hätte Aki Watzke wissen müssen, Susi Zorc und Sebastian Kehl, wer da alles mitentscheidet. Borussia Dortmund hat ja so viele Berater, Matthias Sammer, einer von Favres Vorgänger, gehört er auch dazu. Das weiß man doch, wenn man Favre holt. Ich möchte nochmal sagen, er ist 2x Vizemeister geworden mit Borussia Dortmund. Er ist 2x hinter der besten Mannschaft der Welt und das ist im Jahr 2020, in der Saison 19-20 auf jeden Fall der FC Bayern gewesen. Hinter diesen Super Bayern ist er 2x Vizemeister geworden. Mehr geht nicht. National geht da nicht mehr. Sein großes Problem war natürlich das 1-5 gegen Stuttgart. Da muss was passieren. Ob es unbedingt eine Entlassung sein muss, weiß ich nicht. Aber klar ist ja, jetzt machst du mich so leise, schreie ich zu laut. Du wolltest dich leise machen, ne? Ah, hat sich verdreht, den falschen Regler gedreht. Ich bin zufrieden mit der Lautstärke, ich rede einfach weiter. Hier passieren Dinge, Fabian, der wurschtelt hier, der fuhrwirkt hier an diesem Aufnahmegerät rum. Ich wollte sagen,
mehr Technik hat eigentlich nur Leon Bailey gehabt letztes Wochenende, oder?
Ja, genau. Und Florian Wirtz. Ja. Und vielleicht auch bei Borussia Dortmund, die nicht gespielt haben. Was wollte ich sagen? Borussia Dortmund Rainer. Ist 2x im Achtelfinale des DFB-Pokals rausgeflogen unter Favre. 2x im Achtelfinale der Champions League rausgeflogen. Das ist natürlich dumm. Wenn du national maximal Zweiter werden kannst, Best of the Rest wirst, hinter den starken Superbayern, dann musst du in den anderen Wettbewerben performen und 2x Achtelfinale aus, sowohl im Pokal als auch in der Champions League, ist natürlich zu wenig. Mir tut's leid für Lucien Favre, ich halte ihn für einen richtig guten Trainer, aber natürlich wünscht man sich, wenn man immer noch in der Vergangenheit lebt, wie Aki Watzke, in der Jürgen Klopp schön rosa-rot, schwarz-gelb gefärbten Vergangenheit mit Meisterschaften 2011 und 2012, dann wünscht man sich ein Klopp-Double. Und irgendwie bin ich erstaunt, dass es Favre so lange ausgehalten hat, denn dass die Dortmunder um Watzke ihn nicht wollten, das hat man auch schon in seiner ersten Saison gemerkt.
Ich finde, dass man natürlich diese Dortmund, ich sag jetzt mal Krise, da reden wir über die Niederlage gegen Augsburg, über das Unentschieden gegen Frankfurt, über die Niederlage gegen den ersten FC Köln und jetzt gegen den VfB Stuttgart, dass man natürlich diese Krise auch nicht ganz alleine an ihm festmachen kann. Und zwar deshalb, weil ich finde, du hast natürlich auch eine ganz andere personelle Situation als in den Monaten, / in den Halbjahren, in denen es bei Borussia Dortmund richtig gut lief.
Du hast keinen Haaland gerade.
Ja gut, du hast aktuell, genau, aber ich möchte es auch nicht an Haaland festmachen. Ja,
aber du hast keinen Backup. Ja, Mukoko soll es werden,
wir können es auch gerne an Mukoko und Haaland festmachen, aber es ist mir zu kurz gesprungen. Und zwar finde ich, kommt sozusagen die personelle Krise von hinten raus. Der BVB hat Hakimi nicht kompensieren können, hat eine Problemsituation auf der Linksverteidigerposition, spielt häufig mit Guerrero weiter vorne. Warum spielen sie mit Guerrero weiter vorne? Übrigens, Akanji konnte früher auch mal linker Verteidiger spielen, macht man aber auch nicht, der wird in der Innenverteidigung gebraucht. Du spielst mit Guerrero häufig vorgezogen. Warum das? Weil Thorgan Hazard nicht so, beziehungsweise erst verletzt war, dann zuvor in den Monaten bei Borussia Dortmund nicht so gespielt hat, weshalb man ihn damals von Borussia Mönchengladbach geholt hat. Man darf ja auch nicht vergessen, der Thorgan Hazard, der damals bei Borussia Mönchengladbach gespielt hat, das war einer der besten Mittelfeldspieler in der Fußball-Bundesliga. Den hat es so in der Konstant bei Borussia Dortmund auch nicht gegeben. Der Axel Witsel, den wir aktuell erleben, ist auch nicht der Axel Witsel, weshalb wir gesagt haben, wow, was für ein genialer Kicker da auf der 6, was für ein Typ. Der macht nicht nur hinten alles Ding, der ist der heimliche Boss im Mittelfeld, der hat auch noch einen unfassbaren Schuss, der hat eine geile Technik, gibt es irgendwie auch nicht in dem Sinne. Und dann hast du auch noch einen ausgefallenen oder wie so häufig verletzten Marco Reus. Und schon hast du natürlich...
Du hast Julian Brandt, der irgendwie nicht funktioniert, weil er noch keine feste Position hat.
Der nicht so funktioniert wie bei Bayer Leverkusen
nicht weiterentwickelt. Auch, ne?
Ja. Genau, und dann hast du Spieler im Mittelfeld, den du meines Erachtens, natürlich hast du auch noch die Delaneys und so, aber die schiebe ich jetzt ein bisschen
hinten raus. Ich will noch einen Namen reinschmeißen. Ja. Jadon Sancho, überragende Saison, 19-20. In dieser Saison kein Faktor. Der will nach England, ja. Aber dafür muss er erstmal bei Borussia Dortmund performen. Und das hat er in der vergangenen Saison richtig gut gemacht. Er ist jetzt
wertvollster Spieler der Liga gewesen.
Er ist jetzt kein Faktor. Mitläufer.
Ist kein Faktor. Und dann hast du aber natürlich im Mittelfeld Spieler, denen du die Fehler auch noch zugestehen musst, wie zum Beispiel Jude Bellingham, der natürlich
der
dann auch die Fehler
gemacht hat.
Auch gerne macht.
Ballverlust, Trab hinterher. Bob, Tor Stuttgart.
Und dazu muss man sagen, das, was der Gio Reyna aktuell spielt, das kannst du wiederum auch gar nicht erwarten, dass der das spielt. Aber ohne diese Raffinesse mit den 18 Jahren würde Borussia Dortmund, und ich gebe dir jetzt auch nochmal ein halbes Recht, ein halbes Recht gebe ich dir, dass natürlich vorne mit Erling Haaland, natürlich brauchst du einen Backup-Stürmer und den hast du nicht.
Natürlich.
Und wir reden jetzt nicht über Moukoko, weil Moukoko muss das nicht sein, ne? Aber du brauchst halt irgendein Choupo-Moting brauchst du halt da vorne.
Aber das heißt, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ist es Favres Schuld, dass der BVB gerade so spielt oder dann doch die Schuld die den Kader zusammengestellt haben?
Es ist auf jeden Fall die Mitschuld Favres, also völlig klar. Also ich sehe ja auch, dass die Mannschaft, das klingt jetzt irgendwie wieder so abgedroschen, aber dass die Mannschaft jetzt nicht bis zur letzten Rille für Lucien Favre gespielt hat und gesagt hat, so nee, okay, keine Ahnung was, so ein bisschen wie bei Schalke gegen Augsburg, dann spielen wir jetzt notfalls irgendwie noch für Marc Uth, auch wenn wir trotzdem hier absteigen. Wir spielen jetzt hier irgendwie nicht nach dem 2-3 oder nach dem, weiß ich, 0-2 oder 0-3 spielen wir jetzt auf jeden Fall nochmal für den Trainer oder für uns oder für die Leidenschaft, sondern du hast irgendwie gesehen, dass die Mannschaft sich aufgibt. Wir haben übrigens auch einen herausragend schlechten Mats Hummels gesehen. Ne? Ja. Und aber natürlich ist es auch der Kader. Natürlich ist es auch der Kader, wenn du dir das anguckst.
Der ist nicht austariert, ne? Da gibst du das alte Borussia Dortmund, dazu gehört Hummels, der jetzt ja wieder da ist, der ja auch in der Meister...
18-Jährigen. Und vor allen Dingen auch, natürlich leben wir in einer Zeit, in der wir sagen, ein Jadon Sancho, ja klar, wertvollster Spieler in der Fußball-Bundesliga, die meisten Assists oder Scorer-Punkte im Jahr 1920 geholt. Aber trotzdem ist der ja auch gerade erst 20 geworden. Und für mich zählt dann auch nicht dieses so, ja, wenn der 15 Millionen im Jahr verdienen will und bei Manchester City oder bei Manchester United spielen will, dann muss er das immer liefern. Nein, natürlich hat auch so ein Spieler nochmal Leistungsschwankungen und du hast eben dann nicht die Breite im Kader von Borussia Dortmund und Verletzungspech und das führt alles zusammen und diesen Kader zusammengestellt hat sicherlich auch nur zu einem Teil Lucien Favre und dahinter kommen dann die Sebastian Kehls, die Zorgs und die Sammers und
Watzke, ja, Sammer ist
die
ja
Terzic.
Sammer ist ja Berater, ne? Aber da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Was will Borussia Dortmund sein? Will Borussia Dortmund der Herausforderer des FC Bayern sein? Will Borussia Dortmund irgendwann mal deutscher Meister werden oder will Borussia Dortmund so ein Lieferservice für die großen Vereine sein? Ich will jetzt mal ein paar Namen aufzählen. Pulisic, Hakimi, Dembélé, Aubameyang, Mkhitaryan, Gündogan, alle weg. Vorher, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre weiter in die Vergangenheit gehen, Hummels, Lewandowski, Götze. Gut, Hummels ist wieder da, Götze war zwischenzeitlich auch da, aber der ist ja als Rising Star dann zum FC Bayern gewechselt. Willst du was aufbauen und willst auch mal die Bayern angreifen? Oder willst du diese Spieler... so als Wertanlage, so ein Bellingham oder Sancho betrachten und sie dann für noch mehr Geld irgendwann gewinnbringend nach England verkaufen. Bist du das Drehkreuz nach Europa oder gehst du durch den Tunnel zum Titel? Da musst du diese Spieler halten. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, was Borussia Dortmund eigentlich will. Und wenn Borussia Dortmund in der Bundesliga Vizemeister wird, dann ist das ein Erfolg. Auch wenn Leverkusen oder Leipzig oder wer auch immer Vizemeister werden möchte hinter dem FC Bayern, die können sich glücklich schätzen, weil mehr ist nicht drin, glaube ich. Auch wenn die Bayern natürlich jetzt so eine leichte, offene Flanke anbieten und gerade eine Schwächephase haben, kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen. Aber für Dortmund ist Platz 2 in der Bundesliga das höchste der Gefühle, wenn du denn nicht die Möglichkeiten hast oder nicht den Willen hast, eine Mannschaft aufzubauen. Und diesen Willen erkenne ich nicht bei Borussia Dortmund. Sie haben berauschende Offensivspieler. Die können sich in einen Rausch spielen. Das sieht fantastisch aus. Reyna, Haaland, Sancho.
Reus.
Ja, Reus, wenn er fit ist.
Reyna hast du gesagt, ja.
Aber
ja.
In der Abwehr sind sie natürlich dann ein bisschen schwacher auf der Brust. Da spielt Piszczek noch. Ja. Roman Bürki ist ein guter, aber Meunier. Kein überdurchschnittlich guter Torhüter. Meunier sollte die Schwachstelle in der Abwehr beheben, hat aber auch nicht so eingeschlagen.
Schulz hat nicht funktioniert.
Schulz war in Hoffenheim gut. Da ist er auch zum Nationalspieler geworden bei Borussia Dortmund. Ist er nicht gut. Also da sitzt auch nicht jeder Transfer.
Zagadou.
Emre Can. Ja, hat sich ja langfristig auch bei keinem Verein durchgesetzt und er hat bei Spitzenvereinen gespielt, beim FC Liverpool hat er gespielt, bei Juventus Turin, bei Borussia Dortmund ist er natürlich so ein Mentalitätsspieler, aber er ist, natürlich kann man da jetzt keinen Einzelnen rauspicken, er ist genau wie alle anderen auch gegen Stuttgart wird untergegangen und ich finde, da ist Favre nicht der Alleinschuldige, das ist so,
Das wäre auch zu einfach natürlich.
Ja, ich meine, aber all den Dortmund Jahren. Muss sich dazu bekennen. Was will Borussia Dortmund? Ja. Und bevor das Bekenntnis nicht klar ist, mir ist es nicht klar.
Haben wir, glaube ich, vor ein paar Folgen auch schon mal drüber gesprochen, dass das genau, ich glaube, das ist auch eine Zwickmühle. Ich glaube, dass du auch nicht, jetzt wie bei Mensch ärgere dich nicht, die Möglichkeit hast, bei Susi Zorc, setze ich jetzt den Stein, weil ich irgendwie 4 draußen habe, oder setze ich jetzt den, schmeiße ich hier einen raus oder bringe ich da eins ins Häuschen, sondern, obwohl man muss ja rausschmeißen, also von daher ist es jetzt ein hinkendes Beispiel. Aber du weißt, glaube ich, was ich sagen will. Ich glaube, dass du in der heutigen Zeit als Verein auch einen ganz schmalen Grat zu packen hast, also wie bei Borussia Dortmund. Denn verpasst du auch einfach vielleicht einmal die Champions League, dann schmeißt dich das möglicherweise um Jahre erstmal wieder zurück. Und
Borussia Dortmund. Aber Tabellenvierter werden die mit der Mannschaft. Und ich glaube, sie können auch Vizemeister werden.
Ist Borussia Dortmund hat halt auch immer davon gelebt und ist, glaube ich, auch immer durch mindere Werbeeinnahmen gekommen, weil man immer diese Polster auch hatte und man eben auch immer wirtschaftlich angewiesen war, die Pulisics und die Dembélés und so weiter und so fort zu verkaufen. Und man wird, glaube ich, auch wieder darauf angewiesen sein, einen Jadon Sancho zu verkaufen. Ich kann mir auch vorstellen, das ist natürlich mittlerweile ein gewachsener, großer, europäischer Fußballverein.
Das ist ja auch der Deal. Aber also Sancho ist ja nur nach Dortmund gekommen, weil er wusste, über den BVB kann ich mich wieder für mein Heimatland, für einen Top-Club in England empfehlen. Das war ja von vornherein die Abmachung zwischen beiden Parteien.
Ich glaube, dass Borussia Dortmund natürlich mit einem ganz anderen wirtschaftlichen Transferumfang so ein bisschen das Werder Bremen der Anfang der 2000er ist. Werder Bremen musste auch immer die Top-Spieler gehen lassen und Werder Bremen hat es dann einmal geschafft, die Top-Spieler zu halten, respektive zurückzuholen. Und das war das Jahr, in dem sie dann einfach einmal einen Ausreißer nach oben hatten und dem FC Bayern München nicht nur gefährlich werden konnten, sondern ihn sogar einmal auch besiegen konnten. Aber danach waren sie auch immer wieder der Verein, der jüngere Spieler ausgebildet hat, der Spieler nach Bremen geholt hat, die woanders nicht funktioniert haben. Und ich glaube, dass auf europäischer Ebene, nicht auf nationaler, aber auf europäischer Ebene, wird das der Weg von Borussia Dortmund sein, weil sie einfach nicht diese wirtschaftlichen Voraussetzungen haben. Im Jahr 2020, 2021 unterhalten wir uns nicht mehr über Gehälter von, oh wow, Marco Reus, habe ich gehört, verdient 6 Millionen im Jahr, sondern wir reden darüber, oh, David Alaba verlängert nicht, wenn er 25 Millionen Euro im Jahr bekommt. Und ich glaube, dass das einfach auch Gehälter sind, im wirklich dann im europäischen Spitzen, in der europäischen Spitze, dass du da ohne Scheich und ohne, weiß nicht, Allianz im Rücken und ohne das berühmte Festgeldkonto, hast du da keine Chance, außer diesen Weg zu gehen, die Dembélés und Pulisic und Sancho zu verkaufen.
Aber Dortmund war ja 2011 und 2012 deutscher Meister, hatte einen Trainer, der natürlich auch über besondere Fähigkeiten verfügt, der wahrscheinlich einer der besten Trainer der Welt ist, wie man jetzt ja auch in Liverpool sieht. Ja, jetzt haben sie einen, der ist zumindest bis Sommertrainer Edin Terzic.
Was wiederum die These stützen würde, dass sie so sind wie Werder Bremen. Sie haben es Anfang der 2010er einmal geschafft. Danach hat der FC Bayern München einen Spieler nach dem nächsten über diesen Supermarkt-Scanner rübergezogen und dann haben sie die alle hinten in so einen Korb geschmissen oder wie in Amerika in so eine große dunkelbraune Tüte und dann haben sie die in den großen SUV getragen und sind mit den Lewandowskis und Hummels und Götzes dann vom Hochgebraus. Aber du wolltest auf Terzic kommen.
Ja, er soll ja zumindest die Mannschaft mehr packen können, auch als Co-Trainer. Und er ist BVB-Fan. Ich habe heute so ein bisschen seine Pressekonferenz im Kicker-Ticker verfolgt. Und
er hat bei Westfalia Herne gespielt.
Genau, er ist BVB-Fan, ist in der Nähe von Dortmund aufgewachsen. Das sind, also wenn das die Voraussetzungen sind, dann müsste doch jetzt eigentlich Kevin Großkreuz sein Co-Trainer werden, oder?
Das stimmt, aber ich habe eine Sache, über die ich gestolpert bin. Ich glaube, der ist in Menden geboren, stimmt das?
Ich kenne seinen Geburtsort
nicht. Ich glaube, es ist Menden, aber Menden-Sieg ist doch eigentlich diese berühmte Schalke-Fahne, oder? Kennst du nicht Menden-Sieg?
Ist Menden 30 Kilometer von Dortmund entfernt?
Ich meine,
Google-Recherche, liebe Community, wenn ihr uns im Ruhrgebiet hört, klärt uns auf.
Übrigens an dieser Stelle, bevor wir weiter auf ihn eingehen, wir haben natürlich auch noch ganz viele Fragen von euch über Instagram, die uns erreicht haben. Auf die gehen wir später natürlich auch noch ein.
Machen wir. Genau. Auf jeden Fall spricht Terzic die Sprache der Spieler. Er hat gesagt, das Mindset muss wieder justiert werden.
Habe ich auch gelesen, ja.
So erreicht er die Spieler auf jeden Fall, ja. Ansonsten kann ich über Edin Terzic nicht so viel sagen. Die Spieler
hätte
er erreicht,
wenn er gesagt hätte, gönnt euch mal was Schönes. Ihr habt heute ganz schön stabil abgeliefert. Aber das kommt ja möglicherweise noch.
Ja, und möglicherweise kommt dann im Sommer Marco Rose von der einen Borussia zur nächsten, nämlich von Gladbach nach Dortmund. Und das ist ja offenbar das große Ziel von Aki Watzke, Susi Zorc und Sebastian Kehl, den zu locken. Ja, Edin Terzic, ich kann nicht viel über ihn sagen. Aber es ist natürlich erstmal so eine, wir retten uns jetzt in den Weihnachtsurlaub-Variante und ja, offenbar trauen sie ihm eine Menge zu. Hast du die Doku über über Borussia Dortmund, BVB Inside bei Amazon Prime gesehen?
Nee.
Da gab es beispielsweise auch ein paar Statements von Edin Terzic, da sind mir zum ersten Mal begegnet. Also er wirkt sehr eloquent, sehr sympathisch. Ich kann dir jetzt keine Sätze mehr sagen. Lucien Favre kam da auch zu Wort, aber der ist natürlich für seine Doku auch nicht gemacht. Wahrscheinlich fand er das auch nicht so geil, dass ständig ein Kamerateam dabei war, so im Inner Circle der Mannschaft. Aber da ist mir zum ersten Mal Edin Terzic aufgefallen. Ja, mal gucken. Also die Mannschaft ist ja nicht schlecht, sie kann Vizemeister werden, aber mehr traue ich Borussia Dortmund nicht zu. Weder unter Favre, der nun Vergangenheit ist, noch unter Terzic und wer auch immer da demnächst noch kommen mag.
Er war ja auch schon auf europäischer Ebene war er ja auch schon das ein oder andere Mal Co-Trainer.
West Ham United ist mir hängen geblieben.
Und genau. Ich glaube Beşiktaş, ja. Istanbul. Und was ich auch ganz spannend fand, er hat tatsächlich so ein bisschen diese BVB-DNA, weil er auch mit Hannes Wolf damals, übrigens seinem Kommilitonen, während des Fußballtrainer-Lehrgangs,
das war,
er bei der U23.
Assistent von Hannes Wolf, ne? Ja. Jetzt hat er Hannes Wolf überholt, links und rechts, zumindest für den Moment.
Und das finde ich ganz spannend. Und da haben wir doch auch damals die Geschichte gehört, Hannes Wolf sollte doch damals auch mal Co-Trainer werden von Lucien Favre, als sie da schon auch so ihre Zweifel hatten. Das war nach der WM 2018. Genau. Da war ja Hannes Wolf TV-Experte. Und jetzt kommt also Terzic und von daher, was ich nur damit sagen wollte, für mich ist er kein klassischer, der A-Jugendtrainer übernimmt jetzt mal, sondern ich glaube, das ist schon ein Trainer, der auch selber den Anspruch hat, irgendwann mal aus dem Schatten herauszutreten.
Bestimmt. Und es gibt ja noch jemanden in der U23 von Borussia Dortmund und der hat mal in meiner Heimat, kann man sagen, trainiert. Er sagt ja SV Drochtersen-Assel was.
Ja, sicher.
Regionalligist, regelmäßig im DFB-Pokal. Enrico Maaßen war da Trainer, ist dann zum SV Rödinghausen gegangen. Die haben als Regionalligist nicht die Lizenzunterlagen für die dritte Liga eingereicht, hätten ansonsten möglicherweise auch den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Und der ist jetzt Trainer der U23 von Borussia Dortmund und wäre ja, wenn sich der BVB vielleicht auch anders entschieden hätte, jetzt der Nachfolger von Favre. Also auch das könnte vielleicht später einmal eine steile Karriere werden. Enrico Maaßen, Name, den man sich merken sollte, habe ich schon viele, viele positive Hinweise bekommen und ja, viele, viele Leute halten eine Menge von ihm. Aber die
nicht Herren zu verwechseln Watzke, mit Enrico Kern, der ja früher auch mal Fußball gespielt hat für Werder Bremen und Hansa Rostock.
Ja, der dessen Fährte habe ich komplett aus den Augen
verloren. Aber bei Enrico dachte irgendwie, Entschuldigung.
Enrico. Ja, lass uns noch ein paar Sätze über den VfB Stuttgart verlieren. Oder pass auf, eine Sache noch. Wir haben ja auch eine Spotify-Playlist.
Ja.
Die heißt so wie der Podcast Anstoß. Ich möchte so ein paar Songs raufpacken. Die haben auch indirekt mit dem Spiel zwischen dem BVB und dem VfB zu tun. Zum einen von den Fantastischen Vier.
Ja.
deutsche Hip-Hop-Band aus Stuttgart, muss ich nicht erklären. Er ist weg, da gab es ja diesen Erfolgssong, Er ist weg, den möchte ich raufpacken, ja. In Anlehnung an Lucien Favre. Dann, ich bin gerade in so einen Hip-Hop-Algorithmus geraten bei Spotify. War gestern in Rostock und habe da so eine Hip-Hop-Playlist gehört, deutscher Hip-Hop, so Gangster-Rapper, die so rein sprechen. Und da möchte ich Mero und Elif mit Bitte Geh noch raufpacken. Ja. Der Song ist wahrscheinlich auch in der Hot Rotation bei Sebastian Kehl, Aki Watzke und Susi Zork. Und dann noch, um auch den großartigen Erfolg des VfB Stuttgart, den wir ja nicht verheimlichen wollen, zu würdigen. Einen weiteren Song der Fanta 4. Sie haben ja mal dem VfB Stuttgart eine Hymne gewidmet. HSV, VfB, ole ole, MFG mit freundlichen Grüßen. Der Song kommt auch noch auf die Liste. Du kannst deine Songs entweder jetzt verraten oder am Ende der Sendung.
Mache ich am Ende, dann kann ich mir auf jeden Fall noch ein paar ausdenken. Nee, aber Silas Wamangituka.
Ich habe den ja letzte Woche schon in Bremen gesehen.
Spaziergang-Torjäger, ne? Ja. Und ich meine, da muss man
das
ganz ehrlich sagen.
War wieder ein Spaziergang
für den VfB Stuttgart. Ach ja,
Spaziergang
herrlich.
Mit Torwart in Bremen, Spaziergang ohne Torwart. Ja. Er hat aber auch den Spaziergang mit Torwart beherrscht. Und jetzt mal ganz im Ernst, der wächst irgendwann dem VfB. Das ist so wie mit Kinderklamotten.
Der wächst da raus, ne?
Der wächst da raus.
Ich sehe das ja meinen Kindern.
Da kaufst du Klamotten und dann hat die Strumpfhose Löcher ja nicht, weil sie eine schlechte Qualität hat, sondern weil die Beine einfach wachsen. Die wachsen da raus. Ja. Und der wächst aus dem VfB-Korsett immer raus. Und das wäre so einer, den könnte ich mir bei Borussia Dortmund gut vorstellen. Silas Wamangituka.
Oder das wird so ein, den wir übrigens auch so ein bisschen aus den Augen und Ohren verloren haben, so ein neuer Allaire, weißt du?
Auch so ein Sebastian Allaire.
Fand ich auch.
Aber Allaire war eher so der Zentrumstürmer, der den Ball gerne klatschen ließ, der unwahrscheinlich ballsicher war und auch dafür gesorgt hat, dass der Rest der Mannschaft nachrücken konnte. Er war mit dem Rücken zum Tor oftmals so ein Ballverteiler bei Eintracht Frankfurt. Wamangituka ist ja eher so ein zielstrebiger Flügelspieler. Die würde ich jetzt nicht vergleichen. Vielleicht den Saša Kalajdžić, diesen 2-Meter-Mann, der kommt dann eher so an Allaire heran. Ich fand Stuttgart in Bremen gut. Ich habe jetzt von dem Spiel gegen Borussia Dortmund nur die Zusammenfassung gesehen.
Obwohl du sie auch, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, so ein bisschen wie Union Berlin auch nicht hundertprozentig greifen kannst, weil da spielt trotzdem Waldemar Anton hinten drin, ein Oliver Kempf, der eine herausragende Saison spielt mit unfassbaren Zweikampfwerten.
Aber das kannst du eigentlich. Koulibaly war gut, ne?
Weißt du? Der war ja auch schon in der zweiten Mannschaft, meine ich, gescheitert. Und dann kommt er aus der zweiten Mannschaft wieder in die erste Mannschaft und spielt ja auch wirklich mit so flinken Füßen, links außen, rechts Außenspieler, stark am Ball, wackelt Hummels aus.
Ja, total. Ja. Borna Sosa finde ich übrigens auch gut, Linksverteidiger.
Schicke Frisur übrigens
auch. Kroate, schicke Frisur und ein Wahnsinnsabschluss. Also der Nagel aus 25 Metern und der Ball, der nimmt eine Flugkurve und dass er im letzten Moment beinahe noch im Knick landet, da hatte er in Bremen so eine Möglichkeit. Der ist unwahrscheinlich präsent in der Offensive. Also wir wollen jetzt keine VfB Stuttgart-Sonderfolge machen. Ist auch ein bisschen gemein. Die feiern jetzt einen bundesweit beachteten Erfolg bei Borussia Dortmund und wir reden nur über den Verlierer. Aber so ist das halt, ne? Um hier im Podcast auch ein bisschen Raum zu bekommen, muss man sich nachhaltig empfehlen. Der VfB Stuttgart ist auf einem guten Weg. Vielleicht in ein paar Wochen mal. Macht so weiter, dann reden wir vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher über euch. Was hältst du davon?
Finde ich sehr, sehr gut. Und wenn du über die Fantastischen Vier sprichst, dann gehört ja möglicherweise eines Tages Borussia Dortmund auch wieder dazu, denn aktuell sind sie auch nur Fünfter. Was ich gelesen habe, ist, dass der VfB Stuttgart eine ähnliche Auswärtsbilanz hat wie damals Hoffenheim.
Stuttgart hat auswärts noch nicht verloren.
Ja, so wie damals Hoffenheim.
Ja.
Worüber wollen wir jetzt sprechen? Wollen wir über den ersten FC Union Berlin sprechen, der dem FC Bayern München ein 1:1 abgetrotzt hat?
Ohne Max Kruse.
Oder wollen wir über Bayer Leverkusen sprechen?
Lass uns über Bayer Vizekusen sprechen. Da habe ich, ich bin ja so ein Zahlenfreak, ne?
Ich bin ja so ein Florian Wirtz-Fan. Und ich habe es ja übrigens, ich habe es schon die ganze Zeit gesagt. Und alle haben mich noch ausgelacht, genauso wie sie mich auch alle ausgelacht haben, dass ja, und Holstein Kiel, ja Fabian, komm du mal mit Holstein Kiel um die Ecke. Naja gut, ich sag mal, die Tabelle könnt ihr selber lesen.
Die Tabelle lügt nicht.
Und guckt mal, und Florian Wirtz lügt auch nicht. Mit 17 Jahren, ohne Witz, natürlich ist es jetzt auch
ohne Wirtz.
Natürlich ist es vermessen, ihn jetzt mit Kai Havertz zu vergleichen. Aber trotzdem muss ich schon sagen, es hängt natürlich auch nicht nur an ihm, sondern vor allen Dingen auch wieder an Leon Bailey, der mal gesagt hat, so ich komme aus meinem anderthalbjährigen Sabbatical mal wieder raus und spiele jetzt endlich mal wieder Fußball. Und dass er das kann, ist natürlich herausragend. Komm du erstmal mit deiner Statistik, dann können wir über die Bender-Zwillinge, dann können wir auch über Sinkgraven und über Alario, der wieder zurückkommt, sprechen und natürlich über Patrick Schick, der übrigens auch nicht wie Phoenix aus der Asche da vorne einfach spielt, weil der übrigens auch, glaube ich, 28 Millionen Euro Ablöse gekostet hat.
Ja, von Leipzig gekommen. Ja. Ne? Also Leverkusen ist zum ersten Mal nach 2284 Tagen Tabellenführer oder nach 6 Jahren zum ersten Mal Tabellenführer oder nach 212 Spieltagen oder um in der Währung des ehemaligen Bayer-Aushängeschildes Rainer Kallmund zu sprechen, nach 875 Millionen Kalorien zum ersten Mal wieder Tabellenführer.
Sehr, sehr schön.
Herzlichen Glückwunsch, Bayer Leverkusen. Es gibt zwei Mannschaften im deutschen Profifußball. Da reden wir über die erste, zweite und dritte Liga, die noch ungeschlagen sind. Eine ist Bayer Leverkusen. Weißt du, wer die zweite ist?
Der VfL Wolfsburg. Und die spielen jetzt auch gegeneinander. Am Mittwoch. Ja, jetzt guckst du blöd, was ich alles weiß.
Die spielen gegeneinander?
Ja, die spielen jetzt.
Warte mal, pass mal. Nein. Das stimmt nicht. Ich habe Wolfsburg-Leverkusen dieses Jahr schon gesehen. Das war eines der ersten Spiele. Nee.
Stimmt gar nicht. Bayern gegen Wolfsburg. Sorry.
Leverkusen spielt gegen Köln.
Fettes Sorry.
Pass auf, Leverkusen spielt gegen Köln und dann spielt Bayer gegen Bayern. Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern.
Fettes Sorry an dieser Stelle.
Du hast ja Leon Bailey schon erwähnt, da wollte ich auch noch was sagen. Der hat ja gesagt, wir wollen dieses Jahr einige große Dinge schaffen. Das ist die Vizemeisterschaft. Leverkusen will wieder Vizekusen.
Wir sind wieder Vize. Ja.
Aber ganz im Ernst, Bailey und Diaby, wie hat sie Sebastian Hoeneß, der Hoffenheim-Trainer, genannt? Zwei Pfeile auf der Außenbahn. Und das ist wirklich so. Die haben ein unwahrscheinliches Tempo, eine tolle Technik, Dynamik, Torgefahr. Das ist, die beiden sind eine Waffe. Lucas Alario, der bisher nur so der verkannte Joker war, der ewige Joker, hat, wenn wir die Europa League und DFB-Pokalspiele mit hinzunehmen, in 11 Pflichtspielen, 11-mal getroffen. Das ist jetzt keine so schlechte Quote.
Vor allen Dingen, der ja nach Knieproblemen wieder eingewechselt wurde gegen Hoffenheim, dann
sofort und auch den getroffen Elfmeter, hat. Auch den Elfmeter, genau, die Bender-Zwillinge, von wem man immer nicht weiß, wer ist gerade verletzt. Aber das funktioniert auch gut. Tabsoba, der zwischenzeitlich verdrängt
hat. Den finde ich übrigens richtig, richtig stark. Auch wenn er aktuell nicht spielt, dann haben die noch so einen Wendell auf der Bank.
Tabsoba hat gespielt,
Der hat auch gespielt.
Mittag gegen Hoffenheim.
Das stimmt, aber normalerweise ist er in dieser Saison, glaube ich, nicht immer von Anfang an dabei gewesen.
Ja, aber er hatte zwischenzeitlich verdrängt. Deswegen haben sich auch einige gefragt, wie können es sein, dass Joachim Löw einen Auswechselspieler von Bayer Leverkusen nominiert, Jonathan Tah. Also Leverkusen hat einen gut auskarierten Kader. Wer hätte das gedacht? Nach dem Verkauf von Kai Havertz und Kevin Volland, darf man ja auch nicht vergessen, der ist nach Nago gewechselt, war ja auch so eine Torgarantie, der die immer so 10 bis 15 Saisontore garantiert hat.
Kann man sagen, Bayer Leverkusen hat den Nago-Schock überstanden?
Ja, aber Bayer Leverkusen wäre nicht Bayer Leverkusen, wenn es nicht noch eine Schwächeperiode erleben würde. Und ich glaube, die wird es geben. Ich mag auch die Art von Fußball, wie Bayer Leverkusen spielt. Ich habe sie, wie gesagt, gesehen am ersten oder zweiten Spieltag in Wolfsburg. Das war 0-0 und es war so ein glückliches 0-0 für Leverkusen. Und da habe ich so meine Spielzusammenfassung gemacht und habe dann natürlich die Namen Havertz und Volland reingeschmissen. So nach dem Motto, die fehlen Leverkusen, hat man gesehen. Weil Bayer hatte bei dem Spiel in Wolfsburg kaum Torchancen. Aber das war nun auch eben, wann ging die Saison los? Mitte September, ist ja schon wieder 3 Monate her. Die haben sich deutlich besser entwickelt, als ich es für möglich gehalten hätte. Sie haben natürlich mit der Europa League auch nicht eine vergleichbare Belastung wie Gladbach, Leipzig, Dortmund und Bayern mit der Champions League, wobei die Bayern ja auch durch die Champions League spaziert sind. Aber trotzdem ist das stark, was Leverkusen zeigt. Das will ich hier ohne Ironie anerkennen.
Was ich bei Bayer Leverkusen noch sagen muss, sie spielen natürlich ja auch noch in der Europa League, übrigens jetzt gegen Young Boys Bern, das wurde an diesem Montag, den 14.
Ich möchte mit dir auch gleich noch die Champions League-Spiele durchspielen, die deutschen Vereine haben ja auch Gegner zugelost bekommen, da bin ich mal gespannt, wer da weiterkommt und was du da so für Vorstellungen hast.
Sehr, sehr gerne. Weißt du, was ich an dieser Stelle für eine kleine, aber auch dann doch recht freche Option ziehen muss? Weil wir haben jetzt ja gerade eben über Bayer Leverkusen gesprochen. Und an dieser Stelle gibt es ein kleines, freches, spontanes.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ganz kurz eine Frage. Darf ich schon eine Tür des Adventskalenders aufmachen? Eigentlich darf ich ja 14 aufmachen. Ne?
Weil natürlich. Du darfst ja auch was von diesem Nobel...
Ich mach mal die 1
Dings
auf.
Dings hier nehmen. Dingsbums.
Muss ich von meiner Tochter verstecken. Muss jetzt hier alle 14 aufessen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Du willst mich überraschen.
Mhm. Ich möchte dich sehr, sehr gerne überraschen. Und zwar, was habe ich mir Mühe gegeben? Ne? Jede Woche bereite ich mich schon 7 Tage auf die nächste Folge von Anstoß vor. Was sitze ich denn? Dann überlege ich ja und inhaltlich und Themen. Dann mache ich Vorschläge, dann entwickle ich Hashtags, dann mache ich Fragen für unsere Social-Media-Accounts, dann schreibe ich hier Teasing-Texte, dann gucke ich, was kann ich anziehen, was kann ich denn hier vielleicht nochmal kredenzen? Was schenke ich ihm? Wie bereite ich das hier vor? Wie mache ich es auch mal für ihn ein bisschen hier adventslich vorweihnachtlich so richtig schön nett? Aber die größte Aufgabe, die ich, glaube ich, seitdem wir diesen wunderschönen Podcast haben, hatte, war, dass ich gesagt habe, woher kriege ich denn jetzt mal einen, der sich darüber freut, dass Bayer Leverkusen Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga ist? Und da bin ich durchs ganze Land gefahren.
Ich weiß, wer jetzt kommt.
Und da bin ich nach links gefahren und da bin ich nach rechts gefahren und dann habe ich gesagt, so komm, meine Draisine, die hält jetzt einfach mal in Köln. Und dann denkt man so, was in Köln? Ausgerechnet in Köln? In Köln? Wer kann denn in Köln wohnen? In Köln wohnt derjenige, mit dem, wie du ja, glaube ich, auch weißt, mit dem ich auch einen Podcast habe. Und zwar gibt es nicht viele Menschen, die stolz darauf sind, dass sie Bayer Leverkusen-Fans sind, aber...
Er schon.
Der Beachvolleyball-Weltmeister und Olympiasieger Julius Brink ist bekennender Bayer Leverkusen-Fan und freut sich natürlich auch über die Tabellenführung. Und warum, lieber Michael, das verrät er uns jetzt an dieser Stelle.
Per se ist die Anfrage oder die Erklärung, warum man denn gerade Leverkusen-Fan ist oder wenn ihr beiden Holzkörper euch sicherlich darüber lustig macht, beziehungsweise ganz lange suchen müsst, bis ihr einen habt, das ist ja schon mal eine Frechheit an sich. Und ja, warum ich Leverkusen-Fan bin? Ja, weil ich in der Stadt groß geworden bin. Weil ich damals als kleiner Junge Bäume hochgeklettert bin, um im Ulrich-Haberland-Stadion große Erfolge zu sehen. Und auch wenn ich mittlerweile in Köln lebe und mich hier auch wohlfühle, fahre ich dennoch, wenn die Stadien denn offen sind, eben in Leverkusen zum Fußball schauen. Und das ist auch gut so, denn dort sieht man, wie ihr beiden Holzköpfe es mittlerweile auch mitbekommen habt, oftmals sensationellen Fußball. Oder soll ich euch an die schönen Tore von Leon Bailey nochmal dran erinnern? Also, ich glaube, erklären muss ich mich da nicht. Ja, es ist gut so, dass ich Leverkusen-Fan bin und es macht mir sehr, sehr viel Freude. Und was soll ich euch sagen? Aus meinem Hochbett heraus, aus meinem Kinderzimmer habe ich das Bayerkreuz gesehen. Ja, und das ist keine Schande. Ich hatte eine tolle Kindheit und bin in diesem Verein, der ja auch zum damaligen Zeitpunkt immer noch ein Stück weit auch ist, mehr eben als ein reiner Fußballverein groß geworden, habe dort eine tolle Sportkarriere hinlegen können und eben Grundsteine gelegt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und immer wieder froh, wenn ich jetzt hier im schönen Köln Fußball aus dem noch schöneren Leverkusen dann mir anschauen darf. Also ich hoffe, das reicht als Erklärung und zumindest ist es vielleicht ein bisschen Überraschung, wobei mein Outing, wenn man denn überhaupt davon sprechen darf, ja schon ein bisschen zurückliegt. Also ich bin Leverkusen-Fan durch und durch und ich kann auch die Hymne. Und jetzt erstmal viel Spaß euch beiden.
Ich dachte, jetzt kommt die Hymne.
Ja, das dachte ich auch am Ende und dachte so, okay.
Moment mal, das Bayerkreuz von Köln heißt doch Dom, oder?
Ja, kann man so sagen.
Ja, schön, Julius. Freut mich. Wir haben ja auch zusammen das Champions-League-Finale geguckt. Da hat ja, Bayern Leverkusen, nee, Bayern München gewonnen gegen Paris Saint-Germain. Und da haben wir auch uns drüber unterhalten. Und da habe ich, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie dieser Ort heißt, dieser Park heißt. Ich war mal bei einem Spiel in Leverkusen. Man kommt da ja schlecht weg abends, wenn die Spiele beispielsweise Sonntag um 18 Uhr stattfinden. Übernachten müssen, glaube ich. Und bin vom Hotel durch einen Park gegangen, an so einem kleinen Fluss entlang und bin direkt beim, was er noch als Ulrich-Haberland-Stadion kennt, bei der Bay-Arena ausgespuckt worden. Und das war echt nett. Da habe ich auch gedacht, Mensch, ist ja doch gar nicht so schlecht. Ich war aber vorher auch in der Innenstadt und habe gedacht, boah, ist das langweilig. Aber wenn er aus seinem Hochbett ins Ulrich-Haberland-Stadion geguckt hat, dann hat er bestimmt Bum Kung Cha, Falco Götz und Dirk Schlegel noch spielen sehen.
Wo man bis heute, glaube ich, nicht geklärt hat, ob der jetzt Bum Kung Cha oder Cha Bum Kun heißt. Cha-Bum. Oder?
Oh, da habe ich auch eine schöne, oh, das habe ich das mal erzählt?
Na, oder was ist eigentlich mit Peter Winhoff? Nee, liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, der war bei Mönchengladbach.
Aber der war doch bei Bayer Leverkusen.
Nee, der war bei Borussia Mönchengladbach. Peter Windhoff war aber...
Du meinst
Hans-Peter Lehnhoff.
Ja, genau. Sorry. Ja,
Hans-Peter Lehnhoff. Aber Bung Kun-Shah,
Entschuldigung, liebe Grüße. Bung Kun-Shah
war Experte für südkoreanische Fernsehen. Und ich war bei der WM 2010 und habe da alle Spiele in Durban und Port Elizabeth übertragen. Ja. Unter anderem auch das Halbfinale aus der deutschen Mannschaft gegen Spanien. Und in Port Elizabeth spielte zweimal Südkorea. Einmal gegen Uruguay, das zweite Mal habe ich vergessen. Und wir hatten unsere Commentary Position, die war immer an einem festen Platz. Und neben uns saß das südkoreanische Fernsehen. Und Experte beim südkoreanischen Fernsehen war Bum Kun Cha. Und den erkennst du. Das ist mein Panini-Helden hatte ich wahrscheinlich 360 oder so. Ja. Dann bin ich zu ihm hingegangen, er sprach auch noch ganz gut Deutsch und so. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal haben wir uns dann gegrüßt, als würden wir uns schon seit Jahren kennen, als wären wir Kollegen, so in der Halbzeit so ein bisschen geplaudert über das Spiel. Total netter Typ. Und das ist, Bum Kun Cha ist in Südkorea, ich will ihn jetzt nicht mit Franz Beckenbauer vergleichen, aber schon einer, der bei unseren Eltern, also wenn wir jetzt südkoreanische 30, 40-Jährige wären, der da einen Heldenstatus
genießt. Absolut, natürlich.
Bum Kun Cha. Duri Cha, ja. Sein Sohn war damals aktueller Nationalspieler.
Den ich ja immer nur Cha Duri genannt habe.
So, jetzt habe ich hier schon ganz viele Türen
geöffnet. Hier hast du noch ein Türchen. Ansonsten, du musst auch wirklich mal hier die teuren probieren.
Du machst hier wieder dein Low Carb.
Nee, überhaupt nicht.
Oder?
Ich mach das auch mal auf hier. Ich bin heute zum ersten Mal wieder übrigens um die Alster gelaufen, um mal wieder so ein bisschen Leichtigkeit hier in diesen Podcast reinzubringen. Merkst du, die sind gut, ne?
Ja, das ist interessant.
Oder?
Mhm.
Was ich noch sagen wollte, liebe Beachvolleyball-Freunde da draußen, schaut doch auch mal ganz gerne in eurer Podcast-Auswahl unter Shorts vorbei. Das ist der Podcast mit Julius Brink, den ich so ein bisschen journalistisch und moderativ auch begleiten darf. Und so ist es ja quasi hier auch. Auch hier darf ich nur so ein bisschen journalistisch und moderativ begleiten. Eigentlich ist es ja auch der Podcast
von Michael August. Eigentlich ist das mein Podcast hier.
Was haben wir noch?
Nein, Quatsch.
Was haben wir eigentlich noch auf der Uhr?
Das war ja der eine überrascht den anderen. Ich muss ja auch dich überraschen. Dann mache ich das mal eben. Pass mal auf. Du bist ja dafür bekannt, dass du eigentlich den ganzen oder den halben Tag im Internet wohnst und zu Hause bist. Du kennst dich ja aus bei Instagram, bei Facebook und wahrscheinlich auch bei Twitch und bei TikTok und bei Twitter auf jeden Fall auch. Da könnt ihr uns auch folgen unter Anstoß-Podcast. Übrigens ist das auch unsere Instagram-Adresse. In der vergangenen Woche wurde das Twitter-Ranking der meist erwähnten Sportler im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Ich frage dich, ich habe hier die Top 10 vor mir liegen. Nenn mir mal 3 der meist erwähnten Sportler im deutschsprachigen Raum. Das sind nicht nur Deutsche, das sind nicht nur Fußballer, das sind viele Fußballer. Kriegst du 3 zusammen? Die Top 10 Twitter-Ranking der meist erwähnten Sportler im deutschsprachigen Raum. Überleg mal, wo wird Deutsch gesprochen? Natürlich in Norddeutschland, aber auch in Sachsen, aber auch in der Schweiz, in Österreich, in Luxemburg und auf Mallorca.
Ich möchte diese Frage nochmal so ein bisschen eingrenzen. Und zwar dahingehend, bedeutet das gleichzeitig
Menschens, Erwähnungen.
Genau, das habe ich mir nämlich gedacht, genau. Das sind die, welche Sportler, also das können auch internationale Sportler sein, die aber im deutschsprachigen Raum am meisten erwähnt werden.
Genau, und die nicht nur gegen den Ball treten, sondern vielleicht auch den Ball werfen.
Ja, Maradona?
Nö.
Ist nicht dabei?
Nö.
Okay. Dann Boris Becker?
Auch nicht.
Gut, funktioniert schon mal ganz gut.
Aktive Sportler.
Aktive Sportler. Mhm. Ja gut, dann Cristiano Ronaldo.
Ja.
Auch im deutschsprachigen Raum, ist auch irgendwie faszinierend. Messi?
Ja.
Dann ist dabei Dennis Schröder?
Nein.
Auch nicht. Ist Dirk Nowitzki dabei?
Nein, nicht mehr aktiv.
Ja, stimmt.
3 hast du noch. Ihr könnt zu Hause gerne mitraten. Ich werde gleich die Top 10 von hinten nach vorne vorlesen.
Es ist dabei, weiß nicht, Leroy Sané?
Auch nicht. Pass auf, ich mach's mal. Auf 10, Manuel Neuer. Auf Platz 9.
Müller ist dabei.
Nein.
Auch nicht.
Auf Platz 9, Mesut Özil. Auf Platz 8, Kylian Mbappé. Auf Platz 7, Marcus Rashford. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf Platz 6.
Doch, weil der so viele soziale Projekte angeht.
Ah, das kann
sein. Der ist so ganz sozial aktiv und wird da, glaube ich, momentan relativ viel in den Geschichten erwähnt.
Auf Platz 6, Robert Lewandowski.
Mhm.
Auf Platz 5, Lewis Hamilton.
Achso, das ist Sebastian Vettel.
Die 4, Neymar. Auf Platz 3, hast du genannt, Cristiano Ronaldo. Auf Platz 2, LeBron James, Basketball, und die 1 ist Lionel Messi. Das Ganze würde ich auch gerne mit den meist erwähnten Fußballvereinen im deutschsprachigen Raum spielen. Kriegst du, das ist jetzt einfacher, ne? Oder? Versuch doch mal 5 aus den ersten 10 zu nennen.
Aber internationale Fußballer, ja?
Fußballvereine.
Ach, Fußballvereine hast du gehört. Guck mal, es wäre gar nicht schlecht, wenn ich die zu. Ich glaube, ich habe den Kopfhörer doch ein bisschen zu weit runtergedreht. Jetzt drehe ich hier wieder an deinem. Egal. Fußballvereine, okay, es ist auf. Ist natürlich Real Madrid dabei. Es ist der FC Bayern dabei. Es ist der FC Barcelona dabei.
Schon 2 falsch. Also Real und Barcelona sind nicht dabei. Der FC Bayern ist dabei, das stimmt, ja.
Es ist. Borussia Dortmund dabei?
Ja.
Ist der Hamburger SV dabei?
Ja.
Krass. Es ist der erste FC Köln dabei?
Ich muss mich korrigieren. Köln ist dabei, der HSV ist 11. Ich habe ja nach den ersten 10 gefragt.
Werder Bremen?
Ja.
Borussia Mönchengladbach?
Ja. Das waren 5. Also, auf Platz 10 Borussia Mönchengladbach. Es geht um die meist erwähnten Fußballvereine bei Twitter im deutschsprachigen Raum. 10. Gladbach, 9. RB Leipzig, 8. Hertha BSC, 7. Silas Wamangituka und der VfB Stuttgart, 6. der 1. FC Köln, 5. Eintracht Frankfurt, 4. Werder Bremen, 3. der aktuelle Tabellen 18. Schalke 04, 2. Borussia Dortmund, 1. Bayern München.
Siehst du?
So, machen wir das mal wieder weg.
Machen wir das mal wieder weg. Das war relativ spontan, einfach mal so rausgegrätscht aus der Folge nach 46 Minuten. Wollen wir ganz kurz dann dabei bleiben? Wollen wir sozusagen bei diesem rausgegrätschten Status bleiben und einfach mal ganz kurz schauen, was haben wir denn so für
Fragen
bekommen? Was haben wir für Fragen bekommen? Und zwar, wir haben Fragen bekommen. So.
Von der Community.
Von der Community da draußen.
Das freut mich immer, wenn man uns Fragen stellt.
Und übrigens an dieser Stelle, wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen darüber, denn das ist die wahre Währung. Bitte abonniert uns und sagt euren Nachbarn, die auch überhaupt keinen Podcast haben, klaut ihnen einfach mal das Handy aus der Jackentasche. Dann guckt ihr einfach mal auf diese lila App oder bei Spotify. Einfach nur mal ganz schnell unseren Podcast abonnieren und dann gebt ihr ihm das Handy wieder zurück. Nicht, dass es Ärger gibt, aber wichtig ist, dass ihr uns abonniert. Denn nur dann sind wir gemeinsam stark.
Lasst uns ein Like da.
Genau.
Ansonsten, like mich am Arsch.
Wir haben jetzt hier eine Frage. Ranking der besten BVB-Trainer ohne Klopp, fragt uns Thomas. Wir können ja so eine Top 3 machen. Ich sag Tuchel, weil er der ewig beste...
Wo fängt man da an? In welchem Jahr?
Vielleicht so...
Ottmar Hitzfeld ist die 1, klarer Fall.
Vielleicht in Gedenken einfach.
Ottmar Hitzfeld ist die 1. Also beim...
Ja, okay, wenn du sagst, bis 97, dann ist Ottmar Hitzfeld die 1, dann ist für mich Jürgen Klopp die 2.
Nein, hat er ohne Klopp. Naja, Klopp ist schon die 1, aber Hitzfeld steht bei, für mich dann auf der Stufe.
Aber ohne Witz, das ist eine interessante Frage. Ist wirklich Klopp die 1 und Hitzfeld die 2? Wenn wir Klopp jetzt mit reinnehmen dürften, also auch unter den BVB-Fans? Ich meine, Hitzfeld hat den Champions League-Sieg geholt damals, ne?
Ja, und er ist Meister geworden mit den 94, 95.
Ja. Und 95, 96.
Ich bin ja kein BVB-Fan. Ne? Ich würde auch Matthias Sammer relativ weit oben einordnen, weil der ist mit 32 Jahren, ich glaube, das war 2002, 2003, auch deutscher Meister
mit geworden. Udo Lattek.
Ja. Ja, genau. Udo Lattek war so der.
Ich hole mir die Kastanien aus dem Feuer.
Nee, Lattek hat den Klassenhalt geschafft und dann ist Sammer danach Trainer gewesen und ist Meister geworden. Ich würde Thomas Doll auch ganz oben einordnen.
Aber da lache ich mir
noch. Bernd Kraus. Ja? Nee, also mal ganz im Ernst. Ottmar Hitzfeld und Matthias Sammer gehören für mich da rein. Und Thomas Tuchel.
Ja, schon auch, oder nicht? Ich finde, er hat mit dem attraktivsten Fußball damals spielen lassen.
Ja, ist Pokalsieger geworden, ne?
Ja. Und Vizemeister mit dem besten Punkteschnitt eines Vizemeisters.
Okay.
So, dann haben wir hier, das kann ich nicht identifizieren, hier steht einfach nur so Union-Fans. Ja, die Union-Fans, die haben da im Wald geknallt, aber das haben wir alle schon mal gemacht. Nein, Spaß. Ansonsten muss man sagen, war das doch irgendwie ein 1:1, das ganz viel Respekt verdient, auf jeden Fall
von meiner Seite. Ein 1:1 der besseren Sorte.
Der besseren
Sorte. Bayern hätten 0:3 hinten liegen können, Anwon nie.
Ja.
Hatte eine riesen Chance. Union hat jetzt, glaube ich, 12 oder so verschiedene Torschützen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Egal.
Aber Avoni trifft sonst auch mal schon und nicht Avoni. Ansonsten irgendwas, das Schalke-Fans Mut macht. Das ist eine witzige Geschichte. Können wir vielleicht kurz das Thema Schalke einleiten? Ich weiß, dass der, ich glaube, Marco Richter heißt er, ne? Der frühere U21-Nationalspieler, der ja entdeckt wurde von Manuel Baum, der damals Augsburg-Trainer war, der nach dem Kopfballtor in der 92., 93. Minute, also auf jeden Fall kurz vor Abpfiff zum Ausgleich, zum 2:2, danach dann zu Manuel Baum gegangen ist und sich dafür entschuldigt hat.
Ich stell dir mal vor, du hättest auf einen Schalke-Sieg gewettet und dann machen die da das 2:2.
Das muss wirklich ärgerlich gewesen sein.
Das macht keiner.
Das macht da wirklich keiner. Ich meine, das ist jetzt der 26. Dingsbums in Folge, wo sie nicht gewonnen haben. Dann fragt uns hier noch einer, ich tippe mal einen aus Schleswig-Holstein. Aber
ich habe die Frage nicht verstanden.
Einfach nur irgendwas, was Schalke Mut macht. Also ich
was Schalke Mut macht?
Was Schalke Mut macht?
Ja, was Schalke Mut macht? Boah, das ist aber... Dass bald Weihnachten ist... Dass
es Marc Uth wieder besser geht?
Dass es Marc Uth wieder besser geht, dass bald ein paar Tage Pause sind.
Nein, aber der Auftritt schon. Also der Auftritt und vor allen Dingen, das ist natürlich dann wirklich dieses, also wenn du sagst, es gibt im Fußball kein Pech und das gleicht sich über eine ganze Saison wieder aus. Ich meine, natürlich sind das eklatante Schwächen, die das natürlich auch bedingen, dass du dann da hinten wieder diese Lücken in der Abwehr hast. Aber der Gesamtauftritt der Schalker, ja klar, fing wieder mit dem Eigentor von Serdar an. Aber der Gesamtauftritt ist schon, finde ich, da ist so ganz langsam. Das ist so, als wenn du Aktienbesitzer bist von, ich sag mal zum Beispiel von Wirecard, ohne dass Jan Mascherleck gesagt hat, Mascher, leck mich alle am Arsch und ich hau jetzt ab, sondern und ich sag mal so, das Ding schmiert ab, aber das Ding ist nicht tot. Und du weißt, so ganz langsam geht's wieder nach oben. Und ich finde, du kannst in diesem Abwärtstrend bei Schalke trotzdem so einen kleinen Turnaround sehen.
Dass Clemens Tönnies nicht mehr in der VIP-Loge abhängt, macht auch Mut. Ich glaube, da hängt er nicht mehr ab. Und Naldo hat ein schönes Lächeln. Ey, das mehr Mut kann ich den Schalke-Fans nicht machen, finde ich.
Okay, dann haben wir noch, ich kenne den nicht, aber es ist tatsächlich jemand, der anscheinend...
Was war die Frage der Union-Fans? Habe ich nicht kapiert.
Da war keine Frage, da war einfach nur Union-Fans drin. Vielleicht habe ich jemand einfach mit dem Kopf einfach auf die Tastatur geknallt und hat gesagt, okay, jetzt sende ich das einfach ab. Und Torben hat gefragt, wie lange kommt Jogi Löw noch an Finn Bartels vorbei? Der jetzt im zweiten Spiel aufeinanderfolgend getroffen hat und vor allen Dingen auch noch weitere Spiele weitere Tore vorbereitet hat.
Lee. Bartels und Lee.
Ja. Das war ja vor allen Dingen, das habe ich am Anfang der Saison gesagt. Also nicht nur, dass sie jetzt Tabellenführer sind. Ich habe gesagt, zwischen 1 und 5 kann Holstein Kiel auf jeden Fall landen. Ich habe gesagt, dass sie eine wirklich herausragende Offensive haben mit Lee und Bartels, die mich aber in den ersten 8 Spielen im Stich gelassen haben in meiner Prognose, und zwar dahingehend, dass sie eigentlich eine sehr, sehr gute Defensive hatten. Jetzt haben sie keine gute Defensive mehr, aber dafür treffen sie vorne jetzt. Also irgendwie...
Also Jogi Löw steht ja nicht auf ältere Spieler, da, aber ich kann Finn Bartels Hoffnung machen. Ich würde die Frage mal so formulieren, wie lange kommt Brax noch an Finn Bartels vorbei? Denn der ist ja auch ergraut, so wie der Elder Statesman Bastian Brax. Schweinsteiger das Testimonial von Brax.
Fühle ich mich aber angesprochen, weil du hier meine Chino wieder angesprochen hast. Lieber Michael, den habe ich jetzt wieder gekauft. Schaut doch mal rein. Jetzt, wo der Lockdown 2 kommt, könnt ihr mal ein bisschen die wirklich arme Online-Industrie unterstützen. Denen geht es nämlich wirklich schlecht. Die mussten jetzt wirklich in der Zeit, als die Geschäfte wieder offen waren, nicht nur offenbaren, was es für eine schlechte Einbrüche gab zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2. So viel Satire hat man mir gar nicht zugetraut. Servus, ciao, ciao, euer Basti.
Ja, sonst ist Finn Bartels, glaube ich, ein feiner Kicker, wenn er fit ist. Das beweist er gerade in Kiel.
Wir sollen mal was über Freiburg erzählen. Da können wir sagen, das sind die Geister, die ich Grifo.
Über Freiburg, Schwarzwaldstadion. Oh, schön, das ist echt immer gut da.
Ich hab Nils Petersen, der ist momentan auf Baustellentour. Nils Petersen stand neulich vor seinem Eigenheim, dass er sich jetzt im Hintergrund, hört ihr übrigens.
Ich futter hier nur alles weg.
Das ist gut, aber der war erst vor seinem Eigenheim, hat er gepostet auf Instagram und bei Facebook, Nils Petersen. Und zwar baut er gerade und... Dann war er gleichzeitig...
Baut er das neue Stadion?
Und dann war er gleichzeitig noch, wahrscheinlich hat er gesagt, so, wenn ich diesen gelben Helm schon mal aufhabe und von Baustelle zu Baustelle gehe. Und wenn ich mir gerade, so wie früher, die gleiche Regenjacke wie meine Frau angezogen habe und wir fahren beide mit den gleichen Kettler-Fahrrädern von Baustelle zu Baustelle, dann fahre ich doch auch gleich nochmal im Schwarzwaldstadion vorbei und schaue, ob das Stadion auch schon fast fertig ist. Ja, ich meine, es ist doch völlig egal.
Freiburg ist ein toller Verein.
Wie viele Stars den SC Freiburg verlassen, Christian Streich kann's. Christian Streich ist das Trampolin des SC Freiburg. Du kannst so tief fallen und am Ende federt Streich das alles wieder ab.
Christian Streich ist der SC Freiburg, würde ich sagen.
Und das ist vielleicht sogar auch unser letztes Thema. Erste Prognose für die anstehenden Champions League Partien.
Ah,
guck mal hier. Das ist doch, hast du das geschrieben? Nein, hast du nicht. Steffen, nee, hat das geschrieben.
Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ich kenne mich im Internet nicht so gut aus. Ja, lass uns doch mal durchspielen. Die vier deutschen Paarungen. Borussia Mönchengladbach gegen Man City. Wer kommt weiter?
In der Regel Man City, obwohl diese Partie, glaube ich, gab es damals unter Markus Schubert, ne?
André Schubert?
André, meine ich auch.
Aber in der Gruppenphase.
Ja, Markus Schubert ist der Kollege von NDR Info an dieser Stelle.
Wollen wir ja, den der Torwart, der Schalker.
Heißt der auch Markus Schubert?
Der aber jetzt bei Frankfurt ist. Zweiter Mann.
Ah ja, stimmt. Stimmt, ja. Genau.
Man City kommt weiter.
Man City kommt weiter.
Ja. Lazio Rom gegen Bayern München.
Obwohl wir haben ja so einen Edel-Follower seit der ersten Stunde, der nennt sich Kaffee and ich will jetzt nicht verraten, nicht, dass ihm jetzt alle schreiben da draußen. Also für ihn sage ich, Borussia Mönchengladbach kommt weiter. Aber in Wirklichkeit kommt Man City weiter. Was hast du noch gesagt?
Manchester City kommt weiter.
Ja.
Bayern kommt gegen Lazio weiter.
Bayern kommt gegen Ciro Immobile weiter, ja.
Leipzig-Liverpool wird, glaube ich, ein geiles Spiel.
Ja.
Ich hoffe, dass Liverpool weiterkommt und will es auch. Und Liverpool kommt weiter.
Das müssen wir erstmal gucken. Also diese Wankungen und Schrankungen hat ja Liverpool dieses Jahr auch drin. Aber ja, wahrscheinlich schon, ne?
Ich glaube, Nagelsmann überlegt jetzt schon, welches Champions League Outfit er sich dann an den beiden Abenden zurechtlegen wird. Der übt schon vom Spiegel. Ich glaube,
eine Sache weiß ich, aber
geht jetzt schon einer ab.
Aber eine Sache können wir ausschließen, die er definitiv nicht tragen wird, und zwar seine Manchester-Hose.
Liverpool kommt weiter. Und FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Edin Terzic justiert jetzt hier das Mindset neu, wie immer das auch dann funktionieren mag und sich auswirken wird. Aber ich glaube, wenn das Mindset neu justiert ist, dann kommt Borussia Dortmund weiter.
Die Frage für Borussia Dortmund wird vor allen Dingen erstmal sein, wie kommen sie aus diesem Mindset wieder raus, dass sie entweder wieder das BVB-Set auflegen, aber gegen den FC Sevilla ist natürlich die Frage, warum spielt der FC Sevilla nicht in der Europa League? Also ich meine, ist er nicht der Verein, der in den letzten 5 Jahren 7-mal die Europa League gewonnen hat?
Hat sich verirrt.
Ja, also normalerweise, das klingt jetzt so blöd, aber normalerweise müssen sie es so machen wie damals Hannover 96 in Sevilla, müssen sie sich für die nächste Runde qualifizieren. Nein, also normalerweise ist das natürlich der Anspruch. Also von daher, ich kann nicht einschätzen, wie das mit der Mannschaft und Borussia Dortmund funktionieren wird, aber ja, oder? Ich sage jetzt mal
das Mindset
ja.
Ist wichtig, dass es neu justiert. Dortmund kommt weiter. Außerdem ist Dortmund unter Favre 2-mal im Achtelfinale rausgeflogen. Favre ist weg. Das heißt, der BVB kommt jetzt ins Viertelfinale. Mit Blick auf die Uhr, was hältst du davon, wenn du deine Songs jetzt noch auf die Spotify-Liste packst? Oder hast du noch weitere Fragen?
Ja, nee, ich möchte raufpacken. Ich habe tatsächlich einen Song, der mich am Wochenende begleitet hat. Und zwar.
Jetzt kommt wieder so ein Weihnachtssong von Wolf Zukowski, glaube ich.
Nein.
Wenn du jetzt Last Christmas von
Mem nein.
sagst, dann stehe ich auf und gehe
nein.
Komm nie wieder.
Nein. Ich möchte doch zwei Songs aufpacken.
Ja, klar,
ich mache
drei auch. Ich habe auch drei.
Von Smash Mouth All Star. Kennst du das noch?
Somebody ja, kenne ich.
Kennst du?
All-Star, ja.
So, und die andere Geschichte war die hier. Da muss ich den Interpreten nochmal rausfinden. Von RYX Berlin. Und zwar, cooler Song. So ein bisschen.
Ein bisschen düster, ne? Union Berlin oder Hertha Big City Berlin?
Das ist ein Köpenicker. Das ist einer, dann nickst du zum Köpe mit.
Das ist also ein Köpenicker.
Ja.
Das sind die Husumerinnen. Ja.
Und ansonsten ist es wirklich total wichtig, dass ihr da draußen den Mut nicht verliert.
Nein. Ihr könnt den Podcast abonnieren, die Liste abonnieren und Weihnachtsgeschenke kauft man ja jetzt nur noch online, ne? Also die, die jetzt immer so am 22., 23. anfangen, die haben ein ernsthaftes Problem, ne?
Ja. Die sind wahrscheinlich heute alle in die Geschäfte gestürzt.
Hast du schon welche gekauft?
Ich habe ein paar Geschenke.
Hast du schon was gebastelt?
Ja. Ja, habe ich tatsächlich schon. Ich habe schon ein bisschen was gebastelt. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen schon bestellt, aber jetzt nicht bei Amazon. Und da will ich jetzt auch kein Weltverbesserer sein, denn ich habe auch schon ganz viel bei Amazon gekauft. Ich habe auch bei Amazon Prime neulich mal so eine Doku gesehen und auch mal eine gehört. Aber ja, ich meine,
BVB habe ich bei Amazon Prime gesehen, glaube ich.
Wir fingen damals an, als Lockdown 1 war. Und jetzt enden wir quasi im Lockdown 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte Michael Augustin noch dazu überreden, möglicherweise in der kommenden Woche, in der letzten Folge vor Weihnachten, so ein kleines Weihnachtsfest hier zu machen bei Anschluss.
Mit Glühwein?
Mit Glühwein.
Mit Schrottwichteln?
Mit tollen Gästen. Jetzt müssen wir noch.
Mit Schrottwichteln?
Mit Schrottwichteln. Mit Songs, mit ein bisschen bunter Stimmung, dass ihr auch sagen könnt, da guck mal hier.
Aber wenn du Weihnachten ist Last Christmas von Wham anspielst, wie die Doodle-Station im Radio, dann bin ich raus.
Genau, das ist so wie früher dieses Spiel Ja, Nein, Schwarz-Weiß. Man darf nicht Last Christmas, man darf nicht Wham, man darf nicht Peter Neururer, man darf nicht, was ist noch so ein bisschen, man darf nicht Gerd Müller Rekord sagen und auch nicht
Chris Rea Driving Home for Christmas, damit kannst du mich auch vom Hof jagen.
Bist du auch nicht dieser And so this is Christmas. And nee. What have, auch nicht,
okay. Nee.
Magst du überhaupt Weihnachten?
Ja, ich höre mit meiner Tochter ganz viele Weihnachtslieder. Feliz Navidad habe ich gerade eben noch 3 oder 4 Mal hintereinander gehört, bevor ich losgefahren bin, weil die hat in der Kita eine spanische Erzieherin und die singt immer Feliz Navidad. Und die kann den Text besser als ich.
Die spanische Erzieherin?
Nee, meine Tochter.
Ach so. Ja. Ansonsten, was ich bei Feliz Navidad noch denken muss, ich habe am vergangenen Freitag
da ist nicht viel Text.
Böhmermann gesehen.
Im Fernsehen oder in deinem Murgelviertel hier?
Nee, im Fernsehen drin. Und da hat er gesagt, dass die Polizei Hamburg so einen frechen Slogan hat. Und zwar heißt der Police Navidad.
Besser wird's nicht.
Nee, besser wird's nicht. Doch, Florian, den laden wir auch ein. Aber ob der kommt, ist die andere Frage. Man kann sich ja alles wünschen in der Vorweihnachtszeit, aber ob es denn auch wirklich eintritt, das weiß man
nicht. Es läuft ja noch die Anfrage an Fritz Keller, die du ja letzte Woche vorbereitet hast.
Genau.
Also, es bleibt spannend und ihr bleibt uns hoffentlich erhalten. Tschüss, tschüss, tschüss.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.